Diese Predigt hat den Titel, ihr sollt nicht meinen. Der Herr sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Darum geht's halt. Unser Herr Jesus sagt vorher in der Bergpredigt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Und das ist genau der Punkt. Ihr sollt nicht meinen. Gemeint sind damit auch wir. Es geht nicht darum, was wir meinen, es geht darum, was er sagt. Nämlich, er ist gekommen, um zu erfüllen. Und weiter erklärt er an eben dieser Stelle im nächsten Vers, denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Die kleinsten Gebote auflösen, Gott und sein Wort missachten und die Leute dann so lehren, das ist das Bestreben jedes gefallenen Wesens. Unübersehbar, gerade in unserer Zeit fällt das auf. Nur der, sagt der Herr, der sie tut und lehrt, der ist groß vor Gott. Und das ist nur einer. Beachten wir besonders die Reihenfolge, die Jesus aufzeigt, tun und lehren. Und überdenken wir dabei tunlichst unser eigenes Dasein vor Gott. Wer von uns würde es denn wagen, sich mit so einem Wort zu identifizieren, wer sie tut und lehrt, diese kleinsten Gebote, wie der Herr sich ausdrückt? Wer würde es wagen, den Gedanken nur annähernd ins Auge zu fassen, groß genannt zu werden, groß zu sein im Himmel? Oder fragen wir anders, fragen wir nach dem ersten Teil dieser Aussage, nach dem, wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst. Haben wir, hat unser Lebensweg, hat unsere Einstellung nicht tausende Male schon bewiesen, dass wir nicht nur eines dieser kleinsten Gebote abgeschwächt haben, ignoriert haben und somit für uns praktisch aufgelöst haben? Anders angesetzt, haben wir den Weg und die Hilfe Gottes, Christus nämlich, umgangen? Haben wir selber versucht, mit unserer Güte, aus unserem Vermögen, in unserer Kraft, in unserer Gerechtigkeit, die vor Gott aber nichts gilt? Und haben wir das dann nicht millionenfach noch dazu so gelehrt? Erstens durch unser Verhalten und in weiterer Folge durch leichtsinnige Konversation. In tausend Gesprächen unter Freunden, unter Eheleuten, unter Glaubensgeschwistern, ob es uns nun unbewusst ist oder bewusst, wir haben so eines nach dem anderen aufgelöst von diesen kleinsten Geboten, wie Jesus sie nennt, sowohl in der Tat als auch in der Lehre. So ist es doch weitgehend, das himmlische Bild von uns, diese logische Abfolge, zuerst das Falsche getan und zwangsläufig dann auch noch gelehrt. Schon wenn ein Wort aus unserem Mund auf eine ganz bestimmte Weise beginnt, wie zum Beispiel, also, ich sage dir ehrlich, oder weißt du, oder es ist nämlich so, dann ist höchster Alarm. Gleich folgt wieder eine dieser Zielverfehlungen. Wir lehren dabei aber nicht nur andere Leute, wie Jesus sagt, wir betrügen uns ja permanent selber. Wir beschwichtigen dabei unser Herz, wir töten unser Gewissen, wir umgehen Gottes Wort durch ein stupides Versteckspiel oder durch schlaue Flucht nach vorne. Und gleichzeitig aber regen wir uns auf über die Korruptheit der Politiker, wir stöhnen über die fortwährend schlimmer werdenden Zustände in unserer Zeit, über den tragischen Gesinnungswandel in christlichen Werken, in Brüdergemeinden, in Bibelschulen, aber als Mitmenschen betrachtet, als natürliche Menschen, die wir ja sind, waren und sind wir ein fixer Bestandteil dieses verlogenen Zustandes und Umstandes. Das können wir nicht leugnen. Der Mensch hat ja sogar einen Gefallen am Gesetz, einen perversen Gefallen, weil jedes Gesetz ihn zum Übertreten reizt. Gott weiß das, so steht es ja im Römerbrief. Der Mensch wendet das Gesetz auch ungern auf sich selber an. Er versucht lieber, andere damit zu beherrschen. Wer Kinder hat und Kinder erzieht, der kennt dieses leidige Thema. Gott aber verwendet sein Gesetz, um den Menschen zu Christus zu ziehen. Nur der Mensch kann und mag Gottes Gesetz von sich aus nicht so verstehen, wie es vom Geber her verstanden sein will. Denn der Mensch als solcher, als natürlicher Mensch, kann dem Gesetz nur als Sünder begegnen, nur als Übertreter. Und das gilt für jedes Gesetz. Wobei jene Gesetze, die der Mensch dann selber ganz zweckdienlich aufrichtet, die entstehen ja allesamt aus seiner Zielverfehlung und nicht aus der Wahrheit. Und deshalb ändert auch die Bekehrung eines Menschen so in seinem Innenleben nichts. Er mag sich das zwar einreden und den anderen gut vorspielen, aber der aufmerksame Beobachter und Zuhörer wird ihm bald sagen müssen, deine Art und deine Sprache verrät dich. Der natürliche Mensch, in Sünden empfangen, als Sünder geboren, der hat deshalb zwangsläufig ein ganz verkehrtes Verhältnis zum Gesetz. Im Grunde zu jedem Gesetz. Die Pubertät ist dafür nur ein anschauliches Beispiel. Die 68er-Generation, die jetzt noch zum Teil in unseren Regierungen sitzt, ist ein weiteres, ist ein politisches Exempel. Die Evolutionstheorie und die CERN-Forschung mit dem Teilchenbeschleuniger, das sind wissenschaftliche Beispiele, mit denen man die unangenehme Wahrheit bekämpft, dass Gott sehr wohl existiert, als Schöpfer und als Richter, der uns zur Verantwortung ziehen wird. Und wenn, wie vor kurzem geschehen, von einem Hochschulgremium die Doktorarbeit eines Medizinstudenten abgelehnt worden ist, weil der Student sie nicht in gegenderter Sprache geschrieben hat, dann ist es ein modernes, aber besonders dummes Beispiel, wie man mit einem Naturgesetz heute umgeht, denn seine Dissertation hatte zum Thema den Prostatakrebs und man höre und staune, dem Hochschulgremium fehlten im Text die Worte die Patientin und die Patientinnen. Deshalb wurde die Arbeit nicht akzeptiert. Soweit sind wir jetzt gekommen. Desgleichen der neuen Lehrpläne für die Grundschule, die vorschreiben, dass die Schüler über ihr eigenes Geschlecht ins Klare kommen sollen. Sie sollen sich damit auseinandersetzen, welche sie haben wollen und welche Art der Sexualität sie einst einschlagen möchten. Vielleicht lächeln wir dazu und fühlen uns persönlich erhaben über solche Ungesetzlichkeiten, die heute wieder alles bessere Wissen zum Gesetz gemacht werden. Es ist eine verrückte Welt. Aber ist es im geistlichen, sagen wir lieber im religiösen Bereich, nicht schon seit Jahrhunderten gang und gäbe? Woher kämen sonst die zigtausende an christlichen Denominationen, die es gibt? Woher all die verschiedenen Auslegungen bei dem einen Wort Gottes, konzentrierter noch, bei dem einen Geist Gottes in den Christen? Ihr sollt nicht meinen, sagt der Herr. Fragen wir uns, haben wir denn eine Meinung über das, was aus Gottes Mund geht? Eine eigene Meinung? Natürlich haben wir die. Heute feiert die christliche Welt das Pfingstfest und gedenkt, so wird es ja öffentlich gesehen, des einen Geistes, der sich an jenem Tag in Zungen wie von Feuer auf alle gesetzt hat, die an den einen und denselben Herrn glauben wollten. Woher aber dann die geistliche Zersplitterung schon nach kurzer Zeit, wozu die verschiedenen Namen, die sich die einzelnen Christengruppen gegeben haben, um sich abzugrenzen? Hat es dazu einen Auftrag gegeben von Gott? Er lautet nicht vielmehr Jesu Wort im Gebet zum Vater, ich bitte, dass sie alle eins seien, und das so kurz vor Gethsemane und vor Golgatha. Woher denn dann die unterschiedlichen Lehrmeinungen? Wie kommt man lautstark zu völlig konträren Auslegungen eines einzigen guten Gotteswortes? Die göttliche Weisung schränkt die Möglichkeit dazu ja deutlich ein. Im 2. Petrusbrief, da steht, Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist, denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Und das ist doch ein geistliches Gesetz. Und was tun wir dagegen? Meinungen, Bücher ohne Ende werden gemacht. Apropos göttliche Weisung, sagt Jesus zum Beispiel, du vermagst kein einziges Haar schwarz oder weiß zu machen. Na, wie geht man denn damit um, wenn man älter wird? Es heißt auch, der Schmuck der Alten ist graues Haar, Sprüche 20,9. Nein, es heißt auch, du kannst deines Lebenslänge nicht eine Spanne zusetzen durch deine Sorgen. Das sind nur zwei Beispiele von vielen und wird jetzt auch nur erwähnt, weil es Naturgesetze sind, inklusive Kommentar vom Herrn und weil es gerade hierher passt. Es gäbe noch manches zu sagen über natürliche und biblische Ordnungen, zum Beispiel zum Thema Mann und Frau, zur Kindererziehung, zum Dienst, zum Todestag und Geburtstag. Der Verheiratete sorgt um die Sache der Frau, steht im Wort. Ja, ist das so? Ja, laut Neuen Testament ist das so. Ich erlebe ja das jetzt selber zu meiner Freude. Es ist so. Es soll auch hier niemand kritisiert werden. Jeder steht und fällt ja selber seinem Herrn. Denn gleich eingangs war ja von den Schriftgelehrten und Pharisäern die Rede, die anderen schwere Bürden aufgelegt haben. Sie selber haben sie nicht mit einem Finger angerührt. Und was hat Jesus zu den Seinen gesagt? Wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Wir fehlen alle täglich mannigfaltig. Aber die Führung unseres guten Hirten, die ist ja individuell, sie ist zeitlich und persönlich verschieden und bleibt trotzdem immer im Rahmen seines Wortes. Paulus schreibt dazu im Heiligen Geist an Titus, die törichten Streitfragen aber und Geschlechtsregister sowie Zwistigkeiten und Auseinandersetzungen über das Gesetz meide, denn sie sind unnütz und nichtig. Woher nun immer noch das viele Diskutieren? Die nach allen Seiten hin offenen Bibelgesprächskreise, wo nur zu oft das Hervortun in Eigenklugheit ganze Stunden auffrisst, dazu die vielen Kommentare, Meinungen und doch törichten Streitfragen. Ja, wer meidet sie denn? Ihr sollt nicht meinen, sagt der Herr, ich bin gekommen, um zu erfüllen. Und das genügt völlig. Im Kolosserbrief steht auch ein geistliches Gesetz im Neuen Testament als klare Anweisung. Da steht, lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wir lügen einander aber nur zu oft an im Tun und im Reden. Wir gaukeln uns selber und anderen oft genug vor, geistlich etwas zu sein, wo wir doch nichts sind, nichts als nur Übertreter. Und wir meinen, wir müssten untereinander ein Gesetz aufrechterhalten, das Gesetz gegenseitiger, guter, geistlicher Darstellung. Und wie oft muss Gott uns da herunterholen auf den harten Boden der Realität? Und wie selten geben wir auch dann wirklich zu, dass wir nichts sind, Christus allein, aber allen alles ist. Wie einfach ist doch das Evangelium, wie kindlich leicht zu fassen, es heißt Christus allein. Und wie kompliziert und selbstdarstellend sind wir geblieben. Wir haben mehr Sinn für eine dumme Knechtschaft untereinander als für die Freiheit des Christus durch das Gesetz des Geistes, der uns lebendig macht in ihm. Seht euch den natürlichen Menschen doch diesbezüglich an. Er hat, nämlich sehr wohl hat er, eine Freude am Gesetz, das kann niemand bestreiten, aber es ist eine perverse Freude, eine verkehrte Einstellung zum Gesetz. Von jüngsten Kindesbeinen an lieben wir es, ein Gesetz nach dem anderen zu übertreten, wenn sich dazu die Gelegenheit bietet. Und wer es nicht glaubt, der möge seinem Nachwuchs bei passender Gelegenheit sagen, Kinder, steckt euch keine Bohnen in die Nase und dann kurz den Raum verlassen. Ihr wisst, was gemeint ist, wir waren ja alle einmal jung. Und mit dem Alter ist es nicht besser geworden, sondern schlimmer. Bei den Bohnen ist es ja nicht geblieben, nicht wahr? Und dazu gehören auch die unheiligen, die nichtigen Schwätzereien. Und da müssten wir wieder lügen, wenn wir behaupten wollten, so etwas käme bei uns nicht vor, oder? Unheilig? Das bedeutet nicht für Gott abgesondert, denn heilig ist ja nur etwas, was Gott gehört, etwas, das ihm gewidmet ist und das vor ihm bestehen kann. Nichtige Schwätzereien nennt Gott das Wort, das unheilige Gerede, wo es um alles andere als um Christus geht. Denn er, die Wahrheit, er wäre ja heilsam. Sie sind aber nicht einfach harmlos, die nichtigen Schwätzereien. Und es ist nicht egal, ob man sie meidet oder nicht. Denn Gottes Wort sagt, sie fördern, ja, sie intensivieren die Gottlosigkeit noch. Und Gott sagt, deshalb meidet sie die unheiligen, nichtigen Schwätzereien. Meidet sie, denn sie sind wie der Krebs im Menschen. Sie fressen umher wie eine Zellwucherung und sie bilden auch Metastasen. Und darum weist der Geist Gottes so deutlich darauf hin, die unheiligen, nichtigen Schwätzereien aber meide, denn sie fördern nur noch mehr die Gottlosigkeit. Und ihr Wort frisst um sich wie ein Krebsgeschwür, so im 2. Timotheus im Kapitel 2. Nur geht uns das etwas an, wenn im Neuen Testament Paulus an Timotheus schreibt? Da sagte doch kürzlich der Leiter einer bekannten deutschen biblisch-theologischen Akademie, es gibt viele Dinge in der Bibel, die heute für Christen nicht mehr relevant sind. Geht uns das jetzt etwas an oder nicht, was Paulus schreibt in den Lehrbriefen? Ja, freilich werden wir jetzt sagen, um nicht aufzufallen untereinander. Aber wie sieht es mit unserem Tun und mit unserem Lehren aus? Denn jeder und jede von uns tut und lehrt ja schließlich den ganzen Tag über. Nicht unbedingt in einer Predigt, aber dennoch lehren wir alle Tag für Tag. Und da kommt noch etwas ganz Schlimmes und Folgenschweres manchmal dazu, eine Sache, die den bekannten Mühlstein aus Markus 9, den Eselsmühlstein, wie es heißt, auf den Plan ruft. Die Sache ist nämlich die, als natürliche und religiöse Menschen, als jeder einzelne in Sünden geborene, lieben wir auf unsere Weise das Gesetz. Wir sprechen von einem geistlichen Gesetz jetzt, vom Gesetz des Mose zum einen, aber auch von den Anweisungen Jesu in den Evangelien und auch die entsprechenden Anordnungen in den Lehrbriefen. Aber wir wenden das Gesetz mit Vorliebe an den anderen an, aus verschiedenen zweckdienlichen Gründen. Zwei davon wollen wir kurz nennen. Der erste Grund ist, dass wir so recht gut von uns ablenken können. Und der zweite, dass wir so den anderen auf geistliche Art beherrschen und ihn bei der Stange halten. Das heißt, wir legen ihn quasi in Ketten mit ausgesuchter Geistlichkeit. Wie ein Maulwurf den Regenwürmern den Kopf abbeißt, damit sie nicht mehr aus seiner Höhle fliehen können, beißen wir praktisch dem anderen so die Möglichkeit zum Nachdenken und zum Heil ab, statt ihn immer wieder nur zu Christus zu führen. Man sollte ja bei allem menschlichen Widerspruchsgeist nicht glauben, wie gut sowas funktioniert in vielen Gemeinschaften. Mit den Worten, man muss aber auch, oder es heißt doch, mit diesen Worten fesselt und knebelt ein Bruder den anderen und stutzt ihm so die Flügel des persönlichen Glaubens bzw. Glaubensgehorsams und lenkt und behält ihn in der gewünschten Gesinnungsrichtung. So hält man die Leute erfolgreich davon ab, der Wahrheit näher zu kommen. Man pfropft sie ins Gesetze halten, statt sie zu Christus zu führen, der alles in allen erfüllt. Denn nur bei Christus und nur in Christus wird unser Leben und Wesen zum Guten verändert, sonst durch nichts. Wo es aber ausschließlich um Mitgliedschaft geht, um Zahlen, um Geld, da geht es auch ums Gesetze halten, um Liturgie, um Gemeindebräuche und Regeln und Ansichten. Wir verstehen, es geht uns hier jetzt nicht um die Freiheit zum Sündigen, sondern um die Freiheit in Christus, wo ich Christus persönlich gesetzmäßig unterworfen bin. Die Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, ist seine herrliche Herzensregentschaft, die in allen Dingen der Heiligen Schrift entspricht. Da darf ich nicht als Ersatz oder Zusatz zu Christus den Bruder oder die Schwester mit Regeln belegen. Unser neues Leben und alles Gute ist und bleibt in Christus, wie es heißt in Epheser 1,3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Daher müssten wir uns auch nicht dauernd scheinheilig einen Segen wünschen von Gott. Wir haben ihn, jeden geistlichen Segen in Christus. Es sei denn, wir glauben nicht an ihn. Dann wäre der Segenswunsch angebracht. Es gibt nur einen, der alles in allen erfüllt. Und zu dem müssen wir hin und bei ihm müssen wir bleiben. Ähnlich dem Verhältnis von Christus zu seinem Vater in heiliger Abhängigkeit und Ordnung, denn das Endziel des Glaubens ist ja Liebe zu Gott aus reinem Herzen. Nicht aber die Menschen irreführen zum Halten von Gesetzen. Das ist der antichristliche Geist. Das ist menschliche und dämonische Weisheit. In Galater 5,1 steht, so steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Menschen zu beherrschen in nachpfingstlicher Zeit, jetzt wo Christus durch seinen Geist in den Gläubigen wohnt, ist ein umso größeres Vergehen. Alle Verirrungen diesbezüglich, und es ging ja hin bis zur Folter und zum Mord, nicht nur in der Inquisition, wo ich dem Bruder, der Schwester ein geistliches Gesetz auferlege aus den genannten Gründen, die sind ein Verbrechen am Leib Jesu Christi. Denn was sagt Gottes Wort genau dazu? In 1. Timotheus 1,5 steht, das Endziel des Gebotes, und mit Gebot ist gemeint die Weisung und Lehre der Heiligen Schrift, das Endziel des Gebotes ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Liebe aus reinem Herzen ist das Endziel und aus gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben steht da. Das funktioniert menschlich aber nicht, wie wir eben bewiesen haben. Auch der gläubige Mensch ist nicht in der Lage, von sich aus dieses Ziel zu erreichen. Und der Text führt dazu nun weiter aus, davon sind einige abgeirrt und haben sich unnützem Geschwätz zugewandt. Sie wollen Lehrer des Gesetzes sein und verstehen doch nicht, was sie verkünden und als gewiss hinstellen. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, sondern Gesetzlosen und Widerspenstigen, Gottlosen und Sündern, Unheiligen und Gemeinen, solchen, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, Unzüchtigen, Knabenschändern, Menschenräubern, Lügnern, Meineidigen und was sonst der gesunden Lehre widerspricht, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Das Gesetz ist gut, wenn es gesetzmäßig angewendet wird, haben wir gelesen. Was heißt es? Was meint Gott mit gesetzmäßig? Lassen wir Gottes Wort selber dazu Stellung nehmen, was ja ohnehin in jedem Fall das einzig Richtige ist. Da steht in Galater 3,24, so ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden, auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Also das Gesetz ist der Pädagogus, der Lehrmeister, der Hinführer auf Christus. Das Gesetz macht unsere Sünde ja erst überaus sündig. Das ist der Wegweiser auf Christus hin. Das ist Sinn und Aufgabe des Gesetzes. Ändern kann es uns aber nicht. Es steht in Johannes 1,17 das bekannte Wort, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Die Gnade, das ist die tätig gewordene, die in und an uns immer und immer weiter tätige Hilfe Gottes. Das ist Christi tun an uns und in uns, das ist mit der Gnade gemeint. Das ist geworden durch Christus. Das war vor ihm nicht da. Das gibt es erst seit Pfingsten. Wo Christus und sein Geist da ist, da ist die Gnade da, die der Sünde in uns entgegentreten kann und auch will. Darum heißt es, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. In Galater 5,16. Haben wir Christus in und bei uns? Sind wir in ihm, in Christus, dann haben wir Sieg über die Sünde. Denn Christus in uns, das ist keine Zielverfehlung Gottes. Aber das alles kann das Gesetz Mose nicht. Da kann nur der lebendige Christus in uns wirken. Die Gnade, die geworden ist, die bedeutet, dass uns alles seine Hilfe aus seinem Leben und seinem Vermögen zuteil wird. Und das ist das hiesige Leben im Reich Gottes. Das ist das Gesetz des Geistes, der da lebendig macht in Christus Jesus. So steht es in Römer 8,2. Wer aber Christus nicht hat, der bleibt unter dem Fluch des Gesetzes, wie wir vorhin gehört haben. Das Gesetz gilt weiterhin den Gesetzlosen, Widerspenstigen, Gottlosen und Sündern, Unheiligen, Gemeinen, solchen, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, Unzüchtigen, Narbenschändern, Menschenräubern, Lügnern, Meineidigen und was sonst der gesunden Lehre widerspricht, der gesunden Lehre, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Das Gesetz zeigt uns Menschen unser Sünderdasein auf, unsere Unfähigkeit, mit Gott zusammenzukommen von uns aus, unsere Unfähigkeit, uns zu bessern. All das geht ja genauso weiterhin, wenn jemand bekehrt ist. Ich bin ja selber um nichts besser geworden, ich selber nicht. Aber Christus ist da, hochgelobter Gott in Ewigkeit, der allein groß genannt werden kann im Himmel. Aber wie geht das? Wie ist uns geholfen? Was hat Gott getan? Und wie bringen wir Gott Frucht? Dazu steht in Römer 7,4, also auch ihr, meine Brüder, seid dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, damit ihr einem anderen zu eigen seid, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, damit wir Gott Frucht bringen. Und im 2. Petrusbrief steht, und seht die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an, wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat, nach der ihm gegebenen Weisheit, sowie auch in allen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht. In ihnen ist manches schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften, zu ihrem eigenen Verderben. Ja, was ist schwer zu verstehen? Für wen ist etwas schwer zu verstehen? Eines der besten Beispiele dafür ist vielleicht dieses, Römer 10,4. Christus ist des Gesetzes Ende. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Daraus folgern manche nun ganz zu Recht, dass das mosaische Gesetz für den nicht mehr gilt, der jetzt in Wahrheit Christus angehört. Aber dieselben Leute folgern gleichzeitig daraus, dass für uns dann gar kein Gesetz mehr gegeben sei, vor allem ihnen selber nicht. Und das ist falsch, grundfalsch. Denn wie sind wir von dem vorigen Gesetz frei geworden? Durch Christi Tod. Und die geistliche Neuschöpfung in ihm, in seiner Auferstehung. Gibt es nun gar kein Gesetz? Na, sehr wohl gibt es ein Gesetz, ein neues, ein ganz anderes, aber dennoch ein Gesetz. Wie es Römer 8,2 sagt, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Die Frage ist, gibt es jetzt im Leben in und aus Christus also doch Gesetzmäßigkeit? Oder herrscht jetzt totale Freiheit und wir können tun, was wir wollen? Wer das wünscht, der beweist, dass er noch nicht von Christus geleitet wird. Denn was wir einst gewollt haben, das war doch nichts als Zielverfehlung, als Sünde. Was Christus in uns tut, durch seine tätige Gnade, das ist die Gesetzmäßigkeit des neuen Herzens, wie sie Christus dem Vater gegenüber gelebt und gelehrt hat. Was Christus tut in und durch uns, das geschieht oft in schwerster Bedrängnis und Not. Aber wo sollte es sich denn auch anders beweisen in dieser gefallenen Welt? Denn so lehrt Gott ja andere durch Christus in uns. Die Leute sehen das lebendige Gesetz Christus in uns und sehen die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir sind ja befreit worden von dem Du sollst. In Christus sind wir dem gestorben. Und wir leben nun in einem neuen, im Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Beachten wir auch hier die Reihenfolge, zuerst Christus, der Gesalbte, und dann Jesus, Gott hilft. Dieses neue Gesetz, auf fleischerne Tafeln des Herzens geschrieben, wird in uns durch die Gnade Christi erfüllt, sofern wir ihm dieses Erfüllen überlassen. Wir sind ja noch hier in diesem Jammertal, in der Fremde. Wir sind Ausheimische, wie die Alten gesagt haben, Pilger, Elende, und wir warten auf die Erlösung unseres Leibes. Aber im neuen Herzen, da wo Christus regiert, da müssen wir jetzt nicht mehr böse sein, nicht mehr nachtragend, nicht mehr empfindlich und nicht ehrsüchtig. Würden wir jetzt aber in Christus die totale Gesetzlosigkeit verkündigen, dann würden wir weiter Gesetzlose bleiben und Christus wäre ein Sündendiener. Und er würde sagen, ich habe euch nie gekannt. Das sei ferne, sagt Gottes Wort, und wir würden unter dem Fluch des Gesetzes bleiben. Wer sowohl Freiheit vom mosaischen Gesetz als auch vom Gesetz Christi für sich beanspruchen will, der ignoriert viele einschlägige Bibelstellen, wie zum Beispiel die, wo Paulus an die Thessalonicher schreibt, denn Ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn Jesus. Und dann führt er im Einzelnen auch gleich einiges an, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet, dass ein jeder es von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen, nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen, und dass niemand zu weit geht und seinen Bruder in dieser Angelegenheit übervorteilt, denn der Herr ist ein Rächer für alle diese Dinge, wie wir euch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Deshalb, wer dies verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern Gott, der doch seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Über die Bruderliebe aber braucht man euch nicht zu schreiben, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, dass ihr darin noch mehr zunehmt und eure Ehre darin sucht, ein stilles Leben zu führen, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir es euch geboten haben, damit ihr anständig wandelt gegenüber denen außerhalb der Gemeinde und niemand nötig habt. Also sind dem Christen durch das Gesetz Christi Dinge grundsätzlich in das Herz geschrieben, ohne die es im Himmel gar keine Daseinsberechtigung für uns gäbe, zum Beispiel die Bruderliebe. Und dass die Lehrbriefe und ihre Anweisungen, die Christus in uns erfüllen wird, für uns Gültigkeit haben, ist damit auch klar, wenn wir lesen, denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn Jesus. Und vergessen wir dabei besonders das eine nicht. Seine Gebote sind nicht schwer. Warum? Weil er gekommen ist, um alles zu erfüllen. Er trägt, er hebt, er rettet. Christus hat das mosaische Gesetz vollkommen erfüllt und er erfüllt auch in uns alles, wenn wir erstens die Seinen sind und zweitens gehorsam sein wollen. Denn mehr als das können wir ja nicht. Selbst das Wollen des Gehorsams bedarf seiner Tätigkeit, seiner Gnade. Es ist mehrmals schriftlich verbürgt, dass er erfüllt, er ganz allein. Er erfüllt alles in allen, die seinem Leib angehören. Wir müssen uns ihm nur überlassen. Es steht in Epheser 1,23, die Gemeinde ist sein Leib, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Paulus sagt im Heiligen Geist auch, ich weiß, an wen ich glaube, und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu bewahren bis zu jenem Tag. Ich weiß, an wen ich glaube. Sehen wir uns dazu jetzt besonders das Wort Glauben an, wie es im Hebräischen verwendet wird, wo es herkommt, was es bedeutet, soweit uns das hier möglich ist. Die Grundbedeutung, die auch im ursprünglich hebräischen Wort Amen erscheint, heißt fest, beziehungsweise unerschütterlich. Der tiefere Sinn dahinter ist, jemanden fest sein lassen. Gottfried Daniel Grumacher hat dazu angemerkt, dass das Wort Glaube von dem Begriff herkommt, der eine Amme bezeichnet, die ein Kind in ihren Armen trägt und dass das Kind sich von ihr tragen lässt. Glaube ist in der Bibel mehr als ein Wort. Glaube ist ein Akt, der den ganzen Menschen umfasst. Und dieser Akt bezieht sich zuerst und zunächst auf einen anderen. Auf den nämlich, dem man etwas glaubt. Und das ist im Alten wie im Neuen Testament das Gleiche. So wie bei Abraham, so auch bei Paulus und allen anderen, die in diesem Sinn Glauben gehabt haben. Wir haben ja vorhin gehört, ich weiß, an wen ich glaube und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu bewahren bis zu jenem Tag. Das Erste und das Entscheidende am Glauben ist deshalb nicht ein Aufzählen von Glaubenssätzen, ist auch nicht ein Fürwahrhalten und deshalb ist es auch kein Lehrgebäude. Das Erste und das Entscheidende am Glauben ist die personale Beziehung zu diesem Gott. Und alle Begriffe, die mit der Wortfamilie von Glauben im Hebräischen zu tun haben, bedeuten immer etwas Feststehendes, typischerweise den Fels, mit dem Gott sich selber benennt. Und auch das von uns so oft verwendete Wort Amen, das davon abgeleitet wird, bedeutet, das steht fest. Es heißt also nicht etwas glauben, etwas für wahr halten, das wäre falsch. Hier wäre man ja wieder bei der Bedeutung von ich meine. Ihr sollt aber nicht meinen, sagt der Herr, sondern ihr sollt in mir fest sein. Nein, es bedeutet jemandem glauben, dieser Person Gottes und diesem Anspruch gegenüber Festigkeit erweisen und nicht ausweichen. Glauben und Wahrheit, diese Begriffe haben im Hebräischen die gleiche Wurzel. Damit aber nicht genug. Der Glaube ist ja nicht menschlichen Ursprungs. Der kommt nicht von uns. Der Glaube ist auch keine menschlich einseitige Sache. Denn der Glaube ist schon im Alten Testament eine Eigenschaft Gottes. Sowohl Jesus selbst als auch Paulus sprechen vom Glauben Gottes. Im Zusammenhang mit der Gerechtigkeit vor Gott bezeichnet Paulus den Herrn Jesus sowohl als den Ursprung des Glaubens und den Inhaber und den Geber des Glaubens, als auch das Ziel des Glaubens, als den Gegenstand des Glaubens. Es geht beim biblischen Glauben also eindeutig um eine Beziehung, die man zu jemandem hat, an den man glaubt. Und dieser Begriff Beziehung macht die so wesentliche Tatsache deutlich, Gott ist an meinem Glauben an ihn beteiligt, als Urheber und in tätiger Weise. Diese Kausalität, die kennen wir zum Beispiel aus dem Wort, ich habe aber für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Der Glaube ist nicht aus uns, sondern in uns gekommen, durch Gottes Wirken. In Römer 12,3 steht, denn ich sage Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei. Und jetzt kommt's, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Glaube ist also die gegebene Festigkeit in der Beziehung zu dem Gegenüber des Glaubens. Und diese Festigkeit bildet sich immer weiter aus durch Gottes Gnade im Laufe der Zeit. Wir würden unsere Bibel ja noch gesegneter lesen, wenn wir nicht im Deutschen die biblisch-hebräische Dimension verloren hätten, die von dem uns geläufigen Ausdruck Glauben ja leider nicht erfasst wird. Unsere deutschsprachigen Bibeln ersetzen deshalb an Stellen, wo das hebräische Wort Glauben steht, manchmal mit den Worten Wahrheit und Treue. Dazu einmal drei Beispiele. Wir kennen die Stelle aus Psalm 119,90 so. Deine Treue währt von Geschlecht zu Geschlecht, denn du hast die Erde gegründet und sie steht. Im Hebräischen steht dort, dein Glauben währet für und für, du hast die Erde fest gegründet und sie bleibt stehen. Oder Psalm 36,6 kennen wir so, Herr, deine Gnade reicht bis zum Himmel, deine Treue bis zu den Wolken. Im Hebräischen steht, Herr, deine Güte oder Huld reicht, soweit der Himmel ist, und dein Glauben, soweit die Wolken gehen. Und als letztes Psalm 88,12 kennen wir so, wird man im Grab deine Gnade verkündigen, deine Wahrheit im Abgrund? Im Hebräischen steht, wird man im Grabe erzählen deine Güte und deinen Glauben bei den Toten? Wenn also Gottes Glauben an sein Erlösungswerk, wenn sein Glaube an Christus so groß und weitreichend und ewig ist, wie könnten wir denn dann nicht fest sein in ihm? Ich weiß, an wen ich glaube, so steht es im 2. Timotheusbrief. Aber geht uns das etwas an? Sehr wohl. Die Frage ist, wissen wir wirklich, an wen wir glauben? Ist es nicht so, dass viele Christen viel eher an sich glauben, an sich selber und an ihre eigene Kraft, sich zu verbessern, wenn sie das mosaische Gesetz noch halten wollen, mit seinen Speise- und Sabbatgeboten oder mit den 10 Geboten, wenn etliche wie die Pharisäer sogar noch etwas hinzusetzen, damit sie als besonders gläubig dastehen vor den Leuten. Und wenn sie die Leute noch mit moralischen, gesetzlichen und anderen Vorschriften in Schach halten, ihnen Bürden aufbinden, um sie bei der verschworenen Gemeinschaft zu halten, und alle, die ihre Sünden selber bekämpfen, alle, die ihre Sorgen weiter mit sich herumschleppen, alle, deren inneres Wesen seit zig Jahren nicht verändert wurde, die genauso geblieben sind, wie sie immer waren, ungeachtet ihrer geistlichen Show, glauben solche denn damit an den wir glauben sollen? Oder haben wir den Glauben Gottes, dessen Anfang und Inhalt und Ziel der Herr Jesus Christus ganz allein ist, der alles in allen erfüllt? Haben wir den Glauben Gottes, was unsere Sorgen betrifft, unsere Befürchtungen? Haben wir den Glaubensgehorsam, der im Namen Jesu Christi aufgerichtet werden soll unter allen Heiden? So steht es im Römerbrief. Den Christus durch seinen Geist auch tatsächlich aufrichtet in uns. Verstehen wir jetzt das Wort nicht viel besser, dass die frohe Botschaft von Christus die Kraft Gottes ist zur Errettung für jeden, der glaubt? Wie in Römer 1,17 steht, denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Es ist nicht unser Glaube, nicht der von uns produzierte Glaube. Gott gibt uns nicht einen Glauben an unsere Möglichkeiten. Er unterstützt nicht einen Glauben an von uns aufgestellte oder hochgehaltene gemeinsame biblisch-moralische Regeln, die wir uns herauspicken, um den anderen damit zu imponieren oder sie zu beherrschen. Da wird kein Stein auf dem anderen bleiben von solch religiösen Bauten, weder in uns noch in unserer Gemeinschaft. Gott wird sie alle zerstören. Der Glaube, den Gott uns gegeben hat, ist der Glaube Gottes an Jesus Christus, an den Felsen, in dem wir fest sind und weiter fest werden, hier auf Erden, im Reich Gottes. Es ist Christus allein, der das Gesetz erfüllt hat und der uns das neue Gesetz des persönlichen Herzensgehorsams eingepflanzt hat, von dem er uns im Evangelium und in den Lehrbriefen mitteilt, dass er allein es in uns erfüllt. Er allein, in alle Ewigkeit. Der Glaube an Christus ist aber nimmermehr ein Freibrief zum Sündigen, auch wenn manche der Meinung sind, die Christen seien von jeglichem Gesetz frei. Das Gegenteil ist der Fall, denn in Christus, da sind wir Gott weit mehr, viel enger, viel persönlicher verbunden, als es im Alten Testament möglich gewesen wäre. Und Christus, das sei einmal mehr festgestellt, wird nicht als Sündendiener erfunden. Die Freiheit, die wir haben, die hat einen einzigen, einen Gott verpflichteten Namen. Christus allein. In ihm sind wir frei vom Gericht vor dem großen weißen Thron. In ihm sind wir frei von der Sündenschuld. In ihm sind wir frei davon, sündigen zu müssen. Als leibeigene Sklaven Christi, und das ist der beste und freieste Zustand, den es überhaupt geben kann, sind wir Freigelassene im Herrn, nicht aber, um frei zu sein von der Wahrheit in Christus. Das heißt, es gibt ein Gesetz für uns, das ist festgeschrieben. Ein Beispiel dazu steht in dem folgenden Wort, einer trage des anderen Last, und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Aus Galater 6. Wer Christus angehört, der ist Christus auch gesetzmäßig unterworfen. 1. Korintherbrief, Kapitel 9. Wer aber anders, ohne Christus und seine täglich tätige Gnade oder mit einem anderen Christus, den er nicht gesetzmäßig verpflichtet ist, selig werden will, sei es, dass er sich aus eigener Kraft verbessern will, sei es, dass er nach seinem eigenen Gutdünken leben will, der betreibt Zielverfehlung in dieser Zeit und wird auch ewig verloren gehen. Wie es heißt, ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt, die ihr seid aus der Gnade gefallen. Es gibt für uns alle nur ein Angebot, nur eine Möglichkeit, im ewigen Leben zu sein und zu bleiben. Und die lautet so, wie es in Galater 2 steht, ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, auf das ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe aber, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dargegeben hat.